Ein schönes Lied, inhaltsreich, melodisch, ganz toll, finde ich schön. Auch vielen Dank an die Technik, dass das denn jetzt geklappt hat. Und verbunden auch mit einem großen Dank an euch. Man merkt ja eigentlich, dass wir euch brauchen, erst dann, wenn es nicht funktioniert. Ja? Und herzlichen Dank, dass ihr das da immer wieder so wunderbar hinkriegt. Gott, der Vater, schützt die Seinen. Das ist so ein bisschen heute mein Ziel, wo ich hin möchte mit uns. Dass wir das ein Stück wahrnehmen. Dass das Menschen in der Vergangenheit schon erlebt haben und dass wir es auch heute erleben können. Dass wir mit unserem Vater sprechen können, wie wir gesungen haben, ihm das sagen, was uns bewegt, was uns freut oder was uns im Moment herausfordert. Ein Problem da ist. Gott schützt die Seinen. Die Geburt eines Kindes ist immer ein besonderes Ereignis. Ich denke an die Geburt meines Bruders zurück. Ich war damals 1,5 Jahre alt und mein Vater nahm mich mit, um Wilfried das erste Mal im Krankenhaus zu sehen. Irgendwie fiel mir das Laufen an diesem Morgen schwer. Ich hatte so meine Probleme. Ich kam so nicht so vorwärts. Es war etwas problematisch. Ich erlebte dann nämlich, dass mein Vater in der Eile mir die Schuhe eigentlich verkehrt angezogen hatte. Die linke rechts und rechten links. Und das hat so manchmal ein bisschen eine Gehbehinderung, vor allem bei einem 1,5-Jährigen, hervorgerufen. Jedenfalls wurden wir lachend empfangen. Als dann diese Kleinigkeit behoben war, galt unsere ganze Aufmerksamkeit dem neuen Erdenbürger. Die Geburt eines Kindes ist immer etwas Besonderes. Man erhält einen Namen. Der Name spielt eine große Rolle. Manche Ehedramen haben sich daraus entwickelt. Manche Namen haben auch zu einem gewissen Streit geführt. Früher hatte man als Mann ja die Sache ganz in der Hand, indem man vom Krankenhaus zum Standesamt ging und alles erledigen konnte. Heute kommen ja die Standesbeamten ins Krankenhaus und sprechen mit der Frau und die Sache wird auch geregelt. Das ist uns dann ein bisschen abgenommen worden. Unsere Tina sollte eigentlich Saskia heißen. Heute könnte ich dem so zustimmen. Aber damals war ich eigentlich strikt dagegen. Aber es half nichts. Die beste Ehefrau der Welt, die ich über alles liebe, hatte sich den Namen in den Kopf gesetzt. Und es schien so, dass ohne größere Aktion daran wahrscheinlich nichts mehr zu ändern ist. Da kam mir mein Schwiegervater dann zu Hilfe. Wir saßen an einem Sonntagnachmittag so beim Kaffee. Und dann fiel auch so der Name, den er... Meine Frau sagte, wenn es eine Tochter wird, wird sie Saskia heißen. Dann lachte er und sagte, so heißen meine Frühkartoffeln. Damit war dann der Name weg und wir haben es jetzt mit der Tina zu tun. Von der Mutter des Propheten Samuel ist ein Dankgebet überliefert. In 1. Samuel 2. Ein Lobgesang in Form eines Gebetes über die Geburt eines ganz besonderen Menschen, dem Propheten Samuel. Und ich möchte einen besonderen Vers da hervorheben, aus diesem, man kann ja mal zu Hause das ganze Kapitel lesen. Und in diesem Gebet heißt es, die Füße seiner Frommen behütet er. Aber die Gottlosen kommen um in Finsternis. Denn niemand ist stark durch eigene Kraft. Die Füße seiner Frommen behütet er. Das werden wir nachher noch ein bisschen sehen, was eigentlich unter fromme Menschen zu verstehen ist. Zwischen den Richtern des Alten Testaments und dem ersten König des Volkes Israel lebt ein Mann mit Namen Elkana. Er hatte zwei Frauen, Hanna und Penina. In unserem Text wird Peninna nicht als Nebenfrau bezeichnet, sondern als Nebenbuhlerin. Peninna wurde nicht als erste Frau in die Familie behandelt, gebar aber den Elkaner viele Kinder. Im Gegensatz dazu blieb dann Hanna kinderlos. Elkaner liebte Hanna und bevorzugte sie. Für Hanna war Peninna nicht nur eine Nebenfrau, sondern vor allem eine Rivalin, sogar eine Feindin. Nun haben wir einmal den Tatbestand, dass da jemand ist, der Hanna mächtig mit ihrem Problem stichelt, sie hänselt, sie ärgert. In 1. Samuel 1, Vers 6 heißt es, darauf begann Peninna regelmäßig zu sticheln und suchte Hanna wegen ihrer Kinderlosigkeit zu kränken. Und das Wort sticheln wird hier übersetzt mit Donner, Toben und Lärmen. Also wir würden heute sagen, Peninna hat Hanna echt Zoff gemacht. Aber in dem Gebet der Hanna über die Geburt ihres Sohnes sagt sie, Gott schützt die Seinen, Gott schützt die Frommen. Und da kommt es eigentlich drauf an. Jedes Jahr zog Elkaner mit seinen Frauen zum Heiligtum. Es wurde ein großes Fest zur Ehre Gottes gefeiert und man lobte Gott und gab ihm Versprechungen. Man hatte gut gegessen und getrunken und Hanna ging zum Heiligtum, aber sie war in ihrer Seele bitter. Eli, der hohe Priester, sah sie beten. Und sie betete anders als die anderen Frauen, die Gott lobten und voll Freude waren. Hanna betete leise und weinte. Dabei versprach sie Gott, wenn sie einen Sohn erhalten sollte, dann würde sie ihn Gott weihen und nach der Entwöhnung in den Tempel bringen. Elia sah das und dachte, die Frau ist betrunken, deswegen verhält sie sich so anders wie die anderen Frauen. Er will sie nach Hause schicken, doch Hanna erklärt ihm den Grund ihres Verhaltens. Dann sagt er zu ihr, geh hin in Frieden, der Gott Israels wird deine Bitte erfüllen. So geschah es auch und nachdem Samuel nicht mehr die Muttermilch brauchte, brachten Elkaner und Hanna ihren Sohn in den Tempel. Er war damals ungefähr 3 Jahre alt. Elkaner und Hanna wurden noch 3 Söhne und 2 Töchter geschenkt. Wir können aus dem Handeln Hannas vieles für unser eigenes Glaubensleben auch herausholen und lernen. Ihre Haltung gegenüber ihrer Feindin und ihre Hoffnung, die sie auf Gott setzte, haben den großen Wert eines Vorbildes. Der Herr leitet und schützt, die auf ihn vertrauen. Nicht immer so, wie wir uns das wünschen, wie wir uns das vorstellen, aber er tut es. Er hütet die Schritte seiner Frommen. Hasido. So bezeichnen sich auch die in Israel zum Beispiel, die wir manchmal an der Klagemauer sehen, wenn sie so ihre Hüte aufhaben und so lange Koteletten in Spiralen runterhängen, die nennt sich auch Hasidos, die Frommen, die einfach besonders vor Gott handeln und leben wollen. Indem derjenige, der Gott vertraut und Gott liebt, eben ihm nachfolgt, ist er ein Frommer. Nicht durch einen Hut oder durch Locken an den Schläfen, sondern im Herzen. Derjenige ist fromm, der nicht auf seine eigene Kraft baut und sich nicht gegen Gott auflehnt. Und das Wort steht in Verbindung mit der Bündnistreue Gottes, mit dem Bund Gottes. Dies bedingt einander. Gott hüte die Schritte derer, die ihn lieben und ihm vertrauen. Bei Hanna erhörte Gott ihr Gebet. Und 2 Bereiche fallen uns da einfach auf. Einmal, nicht aus eigener Kraft. Keiner siegt durch eigene Kraft. Wir sind schnell dabei, auf unsere eigene Kraft zu schauen und zu sagen, das können wir schon. Irgendwie kriegen wir es hin. Im Schulbereich, wenn gar nichts hilft, schreiben wir ab. Im Betrieb, wenn gar nichts hilft, dann machen wir den anderen schlecht, um besser dazustehen, was ja gar nichts bringt. Aber auch in unserer Vorstellung von Wissenschaft und Lebensgestaltung gehen wir immer an das alte Prinzip zurück: Ich kann das, ich schaffe das, ich habe die Kraft. Ich als Mensch stehe im Mittelpunkt. Und so manche Ideologie, so manche auch nichtchristliche und antichristliche Ideologie hat da ihren Ursprung. Zu sagen, entscheidend ist, was der Mensch denkt, nicht was Gott denkt. Aber derjenige erfährt Gott, den Vater, als den Schützenden, den Tröstenden, den Helfenden, der einfach auch sagt, nicht aus meiner Kraft, nicht aus dem Mittelpunkt meiner Person, sondern weil ich einfach auf die Kraft Gottes baue, kann ich mein Leben gestalten. Und darauf kommt es an, dass wir uns bewusst nicht auf unsere Kraft alleine verlassen. Natürlich dürfen wir unsere Fähigkeiten und Gaben und das, was Gott in uns hineingelegt hat, benutzen. Aber es geht um eine Grundhaltung. Wie verhalte ich mich Gott gegenüber? Ich finde das immer interessant, wenn ich Könige und Samuel Bücher lese und von David die Rede ist. David hatte zu seiner Gewohnheit gemacht, folgenden Satz immer zu sagen oder Folgendes zu tun. In manchen Situationen sagte er, dann befragte David Gott. Er, der König, der einfach so bestimmen kann über Leben und Tod, für ihn war einfach wichtig, nicht mit eigener Kraft, sondern mit der Hilfe Gottes, mit seiner Zustimmung. Und David befragte Gott. Wenn wir in unserem Leben einfach nochmal zurückschauen oder auch das gegenwärtige Leben betrachten, wie entscheiden wir Dinge, die wir entscheiden müssen in unserem Leben? Und das Beispiel von David ist sehr gut. Und er befragte Gott. Das mag für jeden sehr unterschiedlich sein, aber spiegelt das auch wieder, was hier auch vorgegeben ist. Gott zu vertrauen. Fromm zu sein. Nicht in dem Sinne, wie wir manchmal das so abfällig verstehen, in Form von Gesetzlichkeit, sondern fromm in Form von Vertrauen. Sich darauf verlassen, auf die Bündnisse, auf die Zusagen Gottes, auf seine Verheißung. Eben nicht auf die eigene Kraft bauen. Das zweite, sich nicht gegen Gott auflehnen. Gegen Gottes Wort. Mit Gott zu hadern, nicht zu wissen, warum Gott jetzt so handelt, auch ihn mit der Klage dann eben auch zu belästigen. Die ganzen Klagenlieder sprechen davon. Das ist in Ordnung, das ist auch keine Auflehnung. Hier ist aber mehr gemeint, als nur nach Gottes Willen zu fragen und die Situation als gegeben hinzunehmen. Hannah hatte auch Bitterkeit in der Seele. Das hat wehgetan, die Sticheleien, die jahrelangen Zurückstellungen. Auflehnung ist mehr als Unverständnis und Bitterkeit. Es ist Rebellion gegen Gott. Wenn heute jemand es nicht begreifen kann, dass die Praktizierung zum Beispiel von Homosexualität Sünde vor Gott und den Menschen ist, so zeigt er damit seine fehlende Information aus der Bibel heraus. Geht aber hin und behauptet, dass die einschlägigen Bibelstellen im Alten und Neuen Testament nicht als gesetzgebendes Wort Gottes zu betrachten sind, so lehnt er sich gegen Gott auf und sein Gebot. Gott als den zu erfahren, der für mich sorgt, der mir hilft, beginnt dort, wo ich ihm vertraue und wo ich sein Wort achte, als Maßstab unseres Lebens. Sicher kann man über die eine oder andere Stelle auch unterschiedlicher Meinung sein. Das ist nicht so das Wichtigste. Aber in der Hauptrichtung, Gottes Wort gelten zu lassen, das ist etwas, was eben nichts mit Bitterkeit oder mit Hadern zu tun hat, sondern Rebellion ist gegen Gott. Und Gott sucht Menschen, die ihm vertrauen, die seinem Wort vertrauen, die diesem Wort treu sind und die ihr Herz dadurch auch verändern lassen. Und veränderte Menschen verändern die Situation, die Gesellschaft. Veränderte Herzen führen zu verändertem Handeln. Das kann man in der Kirchengeschichte sehr schön sehen, dass wenn Menschen davon überzeugt sind, dass das, was für sie richtig ist, was vor Gott richtig ist, was das Evangelium bedeutet, dann gibt man das weiter. Und so kann man eigentlich durch die ganze Geschichte sehen, wie Christen immer bemüht waren, das weiterzugeben, was Gott ihnen gezeigt hat. Ob das Alcuin war, der Berater von Karl dem Großen, auf den die ganzen Schulgründungen zurückgehen, die Universitäten zurückgehen. Ob das ein Martin Luther war, der ganz bewusst gesagt hat, wir müssen die Menschen schulen. Und der Katechismus ist daraus erwachsen. Oder Franke im Pietismus, der eine Schule gründete. Oder wenn wir heute die Bekenntnisschulen sehen, dann merken wir einfach, dass Menschen mit ihrem veränderten Herzen ein Anliegen haben, eben dieses Vertrauen auf Gott weiterzugeben, zu lehren und weiterzugeben, Menschen zu verändern. Wo Menschen von Gott ergriffen werden und erleben, dass Gott sie schützt und dass er sie auch führt und sie dadurch Vertrauen zu Gott gewinnen, dann verändert das die Herzen von Menschen. Und wenn sie dann auch noch selbst erkennen, dass Jesus ihr Herr ist, der ihnen die Sünden vergeben hat, der sie liebt, dann ist das umso eine stärkere Motivation. Viele Dinge, die in unserer Gesellschaft passieren und passiert sind, sind auf die veränderten Herzen von Menschen zurückzuführen. Die Gründung der ersten Gewerkschaften in England, das waren Christen gewesen, die das getan haben. Raiffeisen hier bei uns ganz nahe auch oder das Rote Kreuz. Und man könnte einfach so die Aufführungen dann einfach weiterführen. Es kommt darauf an, sich nicht gegen Gott zu stellen. Es kommt darauf an, nicht die eigene Kraft in den Mittelpunkt zu stellen. Es kommt darauf an, die Kraft Gottes anzunehmen und sie in Anspruch zu nehmen. So heißt es in Jesaja 40, Vers 31, aber die auf den Herrn vertrauen, harren, steht da wörtlich, bekommen immer wieder neue Kraft. Kraft durch Gott. Wir Menschen brauchen Vertrautes und was wir schon kennen, schenkt uns Sicherheit und Geborgenheit. Und das Volk Israel war damals an seine Grenzen gekommen. Durch die Schuld der Väter kamen sie in die babylonische Gefangenschaft. Und im 6. Jahrhundert vor Christus wurden die Juden nach Babylon verschleppt. Ihre Verschleppung und Befreiung hat Jesaja im 8. Jahrhundert vorausgesagt. Und in diesem Zusammenhang spricht Jesaja im Auftrag Gottes den Juden den Trost zu, ab Kapitel 40. Es gibt keinen größeren Gott als den Gott Israels. Nicht der Gott der Babylonier, Marduk, ist der Herr dieser Welt mit seinen Menschenopfern, sondern Jahwe, der sein Volk befreit und es aus der Gefangenschaft herausführt. Dies bedeutet Kampf und Bereitschaft, eben auch sich Gott ganz hinzugeben. Das ist es, wenn Jesaja davon spricht, auf den Herrn zu harren, zu vertrauen. Der Begriff harren hat eine sehr interessante Grundbedeutung. Faden oder Schnur sein, die angespannt ist, wie bei einem Bogen. Angespannt sein. Das gibt es schon mal, ja. Also ich beobachte das immer, wenn ich so einkaufen gehe und dann sind so die vierbeinigen Freunde der Menschen, die sitzen, müssen dann draußen bleiben. Ne? Die haben aber eigentlich nur einen Blick, die gucken nur auf die Tür. Die harren, dass Frauchen oder Herrchen wiederkommen. Das ist so aus der Tierwelt. Wenn unser Enkelkind Fiona bei uns ist und wir sagen, gleich kommt deine Mutti, dann steht die in der Tür. Die geht auch nicht weg, bis die da ist. Die harrt der Sache. Und diese Anspannung, dieses Konzentriertsein auf etwas, das besagt dieses Wort eigentlich. Angespannt sein wie bei einem Bogen die Schnur. Darauf kommt es drauf an, dass wir einfach Gott mit unserem Vertrauen erwarten. Erwarten, dass er uns hilft. Erwarten, dass wir neue Kraft von ihm bekommen. Jesaja spricht dann die Verheißung Gottes aus. Wer in diesem angespannten Verhältnis zu Gott steht, dem schenkt Gott neue Kraft. Wörtlich heißt das Wort neu hier eigentlich wechselnd. Die Kraft wird gewechselt. Es geht nicht mehr um meine Kraft, um das, was ich leisten und vollbringen kann, sondern um die Kraft Gottes. Und diese Kraft erleben wir, wenn wir Gott in unser Leben einlassen und unser Leben ihm ausliefern. Es geht darum, dass wir einfach wissen, der Akku wird gewechselt. Nicht meine Kraft mehr, sondern die Kraft Gottes wird in meinem Leben sichtbar. Und das darf ich zulassen und gelassen abwarten. Das ist Vertrauen, das ist Glauben. Das ist Gott gegenüber treu sein. Und das wurde mir in dieser Woche so bei meinem persönlichen Bibellesen deutlich, dass ich ja immer wieder auf diese Stellen stieß von David. Und David ging hin und befragte Gott. Das ist entscheidend, dass wir einfach sagen, wir möchten uns einbringen, möchten Gott vertrauen, möchten mit ihm leben, aber ich möchte vor allem auf ihn hören. Und er befragte Gott. Und das können wir einfach heute tun, indem wir im Gebet mit ihm verbunden sind, indem wir sein Wort lesen, indem wir auch untereinander als Gemeinschaft von Christen uns austauschen und damit Gottes Willen erkennen. Vor allem aber ist es wichtig, dass wir uns nicht auf unsere eigene Kraft verlassen und verlassen müssen. Dass wir uns anschließen können an den Akku Gottes, der uns die Kraft gibt für unseren Alltag, für die Fragen, die wir haben, wie es weitergeht, was vor uns ist, welchen Weg wir gehen sollen und wie wir sonst einfach auch unser Leben gestalten. Hannah ist da uns ein Vorbild, Gott zu vertrauen. Und die Jahre, wo sie gelitten hat, waren Jahre des Wartens und die waren nicht leicht. Und trotzdem hat Gott unter dem Strich ihres Lebens dann alles gut gemacht, weil er beschützt die Schritte und den Weg der Frommen, die, die Jesus nachfolgen und ihm treu sind. Amen.